Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Digital einfach machen im neuen Jahr. Und euch allen zunächst einmal viel Erfolg und viel Glück für 2026. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben ganz sicher wieder viele interessante Gespräche und Themen am Start. Januar ist für viele von uns der Monat der guten Vorsätze. Natürlich auch für uns in der digitalen Agenda 4.0. Mein Vorsatz ist übrigens, dass es nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt. Wir schreiben das Jahr 2 unseres dreijährigen Projektes, also den typischen Mittelteil einer Trilogie. Für uns ist 2026 aber nicht nur das Übergangsjahr zum großen Finale. Nö, wir wollen aus 2026 einen echten Höhepunkt machen. Wohl wissend, dass danach noch viel mehr kommen kann und wird. Ach ja, für diejenigen, die zum ersten Mal heute hier reinhören, mein Name ist Frank Weigand und ich bin so etwas wie der Klassensprecher der digitalen Agenda. Wir haben heute was ganz Besonderes mit euch vor. Nicht ich will euch erzählen, was dieses Jahr wahrscheinlich passieren wird, nein. Das machen nämlich heute die Leiterinnen und Leiter unserer Erlebnispakete oder Teilprojekte, je nachdem, welchen Begriff man lieber mag. Lasst euch überraschen, was wir vorhaben. Also, Bühne frei für meine Kolleginnen und Kollegen. So, da wollen wir jetzt mal zu dem Fundament für alles, was wir eigentlich so machen, kommen, nämlich dem Themenbereich Banking. Und dahinter verstecken sich in Wirklichkeit, ich weiß gar nicht, wie viele Bestandteile, jedenfalls kriegen wir da immer relativ viel Arbeit und die Kollegen, die sich damit beschäftigen, sind auch sehr gut beschäftigt, wie alle anderen auch. Ich habe heute bei mir den Florian Schmitz, auch den Florian kennen viele von uns aus den diversen Podcasts als Gast, aber auch als Moderator. Florian, du kümmerst dich ja mit einer ganzen Reihe von Kollegen, sind glaube ich aktuell nur Kollegen, um das Thema Banking und damit auch um Themen, wo andere sagen würden, boah, das ist aber einen undankbaren Job. Insbesondere, wenn es um Sicherheit geht. Wenn ihr gut seid, merkt es keiner, weil kein Geld gestohlen wird. Aber wenn ihr schlecht seid, prügeln alle auf euch ein. So, jetzt war es 2025 ja so, dass die Betrüger nicht so viel Spaß mit uns hatten, weil wir ihnen das Leben ziemlich schwer gemacht haben. Warum eigentlich? Und was haben wir denn gemacht?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ja, 2025 war für Betrüger, also ich glaube, ich würde dich korrigieren wollen, ich glaube, es war Anfang des Jahres sogar bis Mitte des Jahres vielleicht sogar für Betrüger ganz okay, denn wir hatten schon Monate in 2025, wo wir doch relativ hohe Betrugsschäden hatten. Wir sind erst in der zweiten Jahreshälfte 2025, haben wir doch sehr gute Möglichkeiten gefunden, um Betrügern das Leben schwer zu machen. Was ist unser Problem gewesen in 2025, eigentlich wie die Jahre davor auch? Sind die Banking-Apps, unsere Schnittstellen, unsere Internetfiliale, das ist alles sicher. Da haben wir keine Probleme, da gibt's auch keine Einfallstore für Betrüger. Vielmehr ist das Problem Social Engineering, dass also Kundinnen und Kunden auf Betrüger hereinfallen, sich von Betrügern überreden lassen, sich selbst zu schaden. Und da haben wir in der zweiten Jahreshälfte doch sehr gute Möglichkeiten gefunden, um das zumindest zu erschweren. Ich will jetzt in einem Podcast, der auch im öffentlichen Internet ausgestrahlt wird, nicht jede Maßnahme erklären, aber ich sag mal, wir erschweren den Anruf, den Betrüger bei Kunden vornehmen.
Wir wollten uns ja eigentlich in 2025 auch darum kümmern, wie geht's eigentlich weiter mit unseren Authentifizierungsverfahren. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Wie sieht's in 2026 aus?
Also wir haben, heute ist der 7.1., wir sind da ja ganz transparent, also wir zeichnen am 7.1. auf und wir haben gestern am 6.1. damit angefangen. Also ich gehe davon aus, dass wir, ich hoffe, Ende des ersten Quartals da eine Strategie haben werden.
Was heißt das ganz praktisch? Verabschieden wir uns dann vom klassischen Passwort oder sogar von der S-Pushdun-App? Führen wir Passkeys ein oder ist ShipDun demnächst Geschichte? Gibt es da schon irgendeine Richtung?
Zumindest werden wir uns mit all den Punkten, die du genannt hast, beschäftigen. Also wenn wir Passkeys einsetzen, Passkeys werden auf jeden Fall ein Thema in unserer neuen Authentifizierungsstrategie sein. Wie gehen wir mit ShipDun um? Wir müssen ja ein smartphone-loses Verfahren anbieten. Das werden wir natürlich auch weiterhin machen. Aber ich sag mal, es gibt ja doch Gestaltungsspielraum auch bei ChipTan. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir werden uns mit delegierter SCA beschäftigen. Etwas, was uns ja immer wieder angetragen wird, dass wir es durchführen sollen. Wir beschäftigen uns mit Audi Wallet, sicherlich auch mit Face Ident. Das wird ein Thema sein, was ja zuletzt auch Fahrt gewonnen hat. Nein, das werden alles Dinge sein, die wir in der Strategie bearbeiten werden.
Mhm. Dann haben wir noch ein Thema, was ja auch schon mit Anlauf kommt. Ich denke da an die Ablösung der SID-Check-App für die Kreditkarten im Internet. Wie werden wir denn da dieses Jahr agieren? Oder wie werden wir das Jahr nutzen?
Ja, genau. Also wir haben da einen gewissen Druck, verspüren da einen gewissen Druck, denn wir müssen die Kundinnen und Kunden, die noch auf SID-Check-App setzen, natürlich möglichst alle überführen in die Pushtan-App. Das werden wir machen. Es wird Migrationsassistenten im Laufe des Jahres dazu geben. Es wird begleitende Kommunikationskampagnen geben. Also da werden wir natürlich sowohl auf die Institute zugehen, als auch auf Kundinnen und Kunden.
Der Grund ist ja, glaube ich, einfach, weil wir einen fixen Abschalttermin haben für die SID-Check-App. Ich meine, der 31.01.2027 ist der Zeitpunkt, zu dem es die App einfach nicht mehr geben wird. Das heißt, wir haben, wie du gesagt hast, auch wirklich einen Druck bei dem Thema und begleiten das dann auch intensiv mit den Maßnahmen, die du getan
hast. Genau, also wir werden ab nächste Woche oder übernächste, also Mitte Januar irgendwo um den Dreh rum, werden wir keine Neuregistrierungen mehr zulassen für Kreditkarten in der SID-Check-App. Und sagen wir mal, ab dann beginnen wir mit Migrationspfaden.
Mhm. Und jetzt fällt mir noch ein Thema ein, um das ihr euch ja auch kümmert, was wahrscheinlich noch hätte viel früher kommen müssen. Bei den Authentifizierungsverfahren werden wir ja Zuwachs bekommen. Stichwort ist da ja die eIDAS. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Podcasts haben gefühlt schon 50 Folgen mit Olli Lauer zu dem Thema gehört. Aber wir oder ihr bei euch im Banking-Paket habt ja eine ganz bestimmte Aufgabe, was die eIDAS 2 angeht. Was ist denn das?
Genau, also die eIDAS-Verordnung schreibt ja vor, dass wir als Banken, unter anderem wir als Banken, auch EUDI-Wallets werden akzeptieren müssen. Das machen wir natürlich, machen wir auch gerne. Wir sehen ja durchaus auch Potenzial in EUDI-Wallets. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, dass wir, sofern sie so oder sobald sie bereitgestellt werden, diese auch akzeptieren für eine starke Kundenauthentifizierung. Da arbeiten wir zurzeit dran und dann. Genau, wer der aufmerksame Hörer hat ja von Olli schon den einen oder anderen Monolog dazu gehört. Da ist ja möglicherweise, machen wir auch noch darüber hinaus.
Gut, das wird uns Olli an anderer Stelle erklären können. Aber vielleicht ganz wichtig nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Wir werden die Akzeptanz der eIDAS Wallet fürs Online-Banking noch nicht Anfang 2027 haben, sondern das wird es wahrscheinlich erst zum Jahresende geben. Dann müssen wir es auch bereitstellen gemäß des Regulators. Aber wenn ich mich recht entsinne und in die Planungsunterlagen schaue, Florian, dann werden wir zumindest schon mal erste Themen mit der AI das umsetzen im Bereich von Prozessen wie der Kontoeröffnung, richtig?
Genau, das ist geplant, ja.
Okay, so, dann würde ich auch zum weiteren Teil deines Erlebnispaketes kommen, nämlich zum Content-Management-System. Da haben wir ja letztes Jahr eine Überraschung erlebt. Wir haben ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sehr ausführlich uns verschiedene Systeme angeschaut und gewonnen hat das System, mit dem wir am wenigsten gerechnet haben. Was heißt denn das?
Ja, genau. Also wir haben uns da sehr intensiv beschäftigt mit, also wir haben im, vor, das ist mittlerweile ja, also es war im Laufe des Jahres 2024 wurden wir gebeten, uns damit mit einer möglichen Ablösung zu beschäftigen, des bisherigen CMS-Anbieters. Haben wir natürlich auch jede Menge Anforderungen gesammelt, sehr umfangreiche Projektarbeit betrieben, wie ich finde auch sehr, sehr gute Anforderungen gesammelt, die auch gut gebündelt in 10 Leitplanken, 10 Gebote vielleicht auch genannt. Und dann sind wir natürlich eingestiegen oder die Kollegen der Finanzinformatik vielmehr eingestiegen, einen passenden CMS-Anbieter zu finden. Überraschend ist, dass wir den CMS-Anbieter scheinbar schon seit 10 Jahren haben, denn wir bleiben beim bisherigen Anbieter. Das stellt uns natürlich vor ganz neue Herausforderungen. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, es wird ein neues CMS und ich bin ja ein Freund davon, gerne auch mal immer wieder neu anzufangen, weil dann kann man alte Zöpfe abschneiden. Das wird natürlich jetzt ein bisschen herausfordernd, weil wir ja das CMS schon haben. Das heißt, wir müssen während der Laufzeit oder wir diskutieren gerade, wie wir es machen, diese neuen Anforderungen umzusetzen bei einem bestehenden System. Wenn man so will, führt man Operationen am offenen Herzen durch. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hatten. Da müssen wir gerade mal mit den Kollegen, bei Kolleginnen und Kollegen der FI auch diskutieren, wie wir das am sinnigsten machen können.
Ja, wobei ich verstanden habe, die Kolleginnen und Kollegen der FI sind da sehr zuversichtlich, dass es A, wenig Aufwand für die Sparkassen bedeutet. Sie werden sich ja nur über Schulungen quasi informieren, wie sie das alte System mit neuem Backend bedienen. Und was mich besonders gefreut hat, die Kollegen haben mir auch zugesagt, dass wir nicht die finanziellen Mittel benötigen, die wir bei einem neuen System verplant hatten. Insofern bin ich ehrlich gesagt sehr positiv gestimmt, Florian, und wünsche euch viel Erfolg dabei, das Projekt auch zu begleiten. Was glaubst du denn, wie 2026 läuft? Werden wir da ähnlich erfolgreich sein wie im letzten Jahr bei der Betrugsbekämpfung? Und wenn ja, wie wollt ihr das denn gewährleisten?
Also ich würde sagen, dass 2026 auf jeden Fall wieder, wie immer, herausfordernd wird. Ich glaube, in einer ganz anderen Art und Weise, wie vielleicht 2025 war. Das macht das Thema auch so spannend. Und zwar ist es so, wir alle wissen ja, die Payment Service Regulation, an der wird schon sehr lange gearbeitet. Unter anderem steht sinngemäß drin, wenn ein Kunde glaubhaft machen kann, dass er eine betrügerische Handlung selber vorgenommen hat, auf Veranlassung eines Mitarbeiters des Kreditinstituts, also der Bank oder der Sparkasse, dann haftet die Sparkasse, weil es sei denn, die Sparkasse kann dem Kunden halt beweisen, er hätte wissen müssen, dass es nicht die Sparkasse war. Das ist natürlich schwierig und da müssen wir uns drauf einstellen. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass wir ja in den letzten Jahren sehr intensiv an Betrugsbekämpfungsmaßnahmen gearbeitet haben und dass wir sehr gute Pläne für 26 haben. Also wir werden in 2026 und sicherlich auch noch im ersten Halbjahr 2027 nochmal massive Kraftanstrengungen unternehmen, um da noch besser zu werden. Wir werden sicherlich unsere Freigaben nochmal etwas anpassen, da sehr viel intensiver vielleicht auch Rückfragen an Kundinnen und Kunden stellen. Das haben wir alles vor, um da unsere Kundinnen und Kunden noch besser zu schützen und aber am Ende auch um uns zu schützen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir das machen müssen. Also wir werden mehr, noch mehr machen müssen, auch wenn wir in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden sind. Denn die PSR, die Payment Service Regulation, die ja schon ein bisschen länger durch den Äther kreucht und fleucht, steht jetzt unmittelbar vor der Verabschiedung.
Ja, Florian, dann vielen Dank erstmal.
Ja, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Ich freue mich jetzt besonders über meinen lieben Kollegen Thorsten Grüneck.
Ja, hallo.
Kölner unter sich, würde ich sagen. Ich denke, man hört es dann wahrscheinlich auch die nächsten paar Minuten.
Wir können auch nicht Kölsch hören, genau.
Ja, keiner besser als du. Thorsten, du hast im letzten Jahr das Erlebnispaket Talent bearbeitet mit dem Sona. Und ihr seid ja jetzt die Einzigen, die sagen können, hab fertig. Das Erlebnispaket Talent ist abgeschlossen. Ist das wie so eine Art Schulabschluss, also große Erleichterung oder eher Wehmut?
Oh, ich glaube, es ist so ein Mix aus beidem, würde ich behaupten. Es ist natürlich wehmütig zu betrachten, dass wir mit unserem Kernteam zusammen im letzten Jahr wirklich gute Dinge erarbeitet haben. Wir haben ja in den drei Arbeitspaketen, die wir hatten, denke ich, tolle Ergebnisse geliefert, die die SFG auch weiterbringen in Bezug auf, wie gestalte ich den Arbeitsplatz der Zukunft. Oder welche Initiativen gibt es eigentlich schon in der SFG zu dem Themenkomplex? Und die Ergebnisse können sich meines Erachtens sehen lassen. Und von daher Wehmut, weil das Kernteam hat wirklich gut zusammengearbeitet. Wir sind, möchte ich sagen, stolz auf unsere Ergebnisse. Hoffen auch, dass das natürlich die SFG ein bisschen weiterbringt in dem Themenkomplex. Und daher ein bisschen Wehmut, aber natürlich auch Stolz und auch ein bisschen Freude, dass wir damit gut durch die Tür gekommen sind. Der letzte Lenkungsausschuss hat ja die Ergebnisse bestätigt. Mhm. Und von daher ist das auch ein kleiner Befreiungsschlag. Aber ich weiß ja, dass es damit ja nicht zu Ende ist.
Insbesondere hat mich ja schon wirklich beeindruckt, dass ihr mehr als 1800 Rückmeldungen von Mitarbeitern bekommen habt, wie denn der digitale Arbeitsplatz der Zukunft aussehen müsste. Deswegen meine Frage an dich. Hast du noch in Erinnerung, was so die Sparkassenmitarbeitenden am meisten nervt aktuell an ihrem Arbeitsplatz?
Also das, was wirklich herausgekommen ist, insbesondere auf Hardware- und Software-Problematiken, war tatsächlich die Rüstzeit. Das muss man wirklich sagen. Das war eins der Themen.
Das kenne ich.
Nicht nur du, also ich kenne es auch. Die Kolleginnen und Kollegen da draußen haben wirklich ein Problem damit, dass sie, wenn sie morgens an den Arbeitsplatz kommen, so lange brauchen, bis sie arbeitsbereit sind. Mhm. Also bis sie den PC hochgefahren haben, sich angemeldet haben, ja nicht nur persönlich zeittechnisch angemeldet haben, sondern dann auch in den einzelnen Programmen, damit sie die Kunden dann beraten können oder ihren sonstigen Verpflichtungen in der Sparkasse nachgehen können. Das waren wirklich Themen, das ist sehr stark hervorgehoben worden. Das würde ich als eines der größten Probleme ansehen.
Mhm. Naja, also was ich beeindruckend fand, dazu kannst du ja wahrscheinlich was sagen, 70% der Menschen, die wir gefragt haben, waren doch ziemlich zufrieden. Das kann man natürlich so und so sehen. Wie siehst du denn das?
Naja, also in der Tat, du sagst es schon, ich war auch ein bisschen überrascht, oder wir insgesamt im Kärtchen waren schon überrascht zu sehen, dass aus dem Umfrageergebnis herausgekommen ist, dass in der Tat 70% der Befragten oder derjenigen, die uns Antworten gegeben haben, eigentlich ganz zufrieden sind mit der Hard- und Softwaretechnischen Ausstattung am Arbeitsplatz. Ich persönlich sehe das in dem einen oder anderen Fall etwas anders, aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung.
Was waren denn das für 30%, die eher gesagt haben, naja, da geht noch was?
Naja, in der Tat waren das schon eher die jüngeren Personen. Also eher die Menschen, die neu in der Sparkasse anfangen, jetzt nicht nur Auszubildenden, sondern auch Quereinsteiger, die schon sagen, naja, das geht aber auch besser. Also vielleicht auch aus Erfahrung aus anderen Instituten oder anderen Arbeitgebern. Das war schon sichtbar, dass Menschen, die etwas länger schon in der SFE arbeiten, in der Sparkasse arbeiten, anscheinend einen gewissen Gewöhnungseffekt haben an die Infrastruktur.
Ja, was für eine zukünftige Umfrage, falls wir die jemals machen können, ja spannend wäre ja zu knips der Unterschied zwischen den Sparkassen. Weil es gibt ja nicht nur den digitalen Arbeitsplatz, denke ich mal, sondern bei den Sparkassen auch ganz unterschiedliche Dinge, die da vielleicht von der FI genutzt werden oder nicht. Wie siehst du das? Ist das was man sich nochmal anschauen müsste?
Es ist natürlich so, dass bei 350 Sparkassen, unsere Finanzgruppe ist ein großer Gigant in der Bankenwelt hier in Europa bzw. Deutschland. Und klar ist das ja in vielen Themen noch nicht einheitlich ist bei vielen Sparkassen. Und man hat gesehen, zum einen so Themen wie, dass der Zugriff nicht immer mobil auf Kalender möglich ist oder aber auch, und das war auch eines der Themen, was herausgekommen ist, dass es im Moment anscheinend ja keine einheitliche Infrastruktur gibt oder Softwarelösung, die man nutzen kann, um kollaborativ zu arbeiten. Also das ist auch eines der Themen, was dabei war, dass zwar jede einzelne Sparkasse ihre Programme hat, um intern vielleicht gemeinsam gut auch mobil zusammenzuarbeiten. Wenn es aber über die Sparkassen ganz hinweg geht, also beispielsweise, was ja auch uns hier im DFV betrifft, wir arbeiten ja viel zusammen mit verschiedenen Häusern aus der Finanzgruppe, mit den Dienstleistern und Pipapo. Da ist, die einen nutzen WebEx, die anderen Teams, die einen Miro-Boards, die anderen, was weiß ich, was es da alles gibt.
Ja.
Da wünschen sich viele auch eine Vereinheitlichung, dass das zentral festgelegt wird. Ich sag jetzt mal, wir nutzen alle Abo WebEx oder was auch immer.
So, jetzt hast du gesagt, wünschen. Jetzt sind wir ja mit dem Projekt erstmal abgeschlossen, beziehungsweise haben unsere Ergebnisse zu Papier gebracht, das ist natürlich falsch, also digital zusammengetragen, das ist natürlich alles digital aus den verschiedenen Plattformen. Geht es denn jetzt weiter, wenn es uns als Projekt nicht mehr gibt? Was habt ihr denn mit den Ergebnissen getan, außer dass wir sie jetzt bereitstellen auf den üblichen Wegen?
Ja, also wir haben natürlich schon im Blick, dass das jetzt eine Momentaufnahme war, insbesondere beispielsweise in die Projektlandkarte. Das ändert sich ja praktisch permanent so. Wir wollen hingehen, bevor es Talent gab, gab es ja unser Experten-Dip 2 Arbeitsgruppe Digitale Agenda, die sich um die digitale Mitarbeitenden-Fitness gekümmert haben. Die sind ja mit Beginn vom Talent in einen Ruhemodus gegangen. Und jetzt machen wir es wieder andersrum. Talent ist beendet oder schlafend gelegt und jetzt versuchen wir wieder das Expertenteam aufzuwecken. Und da werden wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten schauen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen aus dem alten Team, aber auch aus dem Talentteam, die ja so super mitgearbeitet haben, dafür gewinnen können. Und da haben wir auch positives Feedback. Also viele haben sich da schon bereit.
Okay, das wäre noch eine Frage gewesen.
Also
du bist da optimistisch, dass wir die Leute bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben es ja uns fairerweise sagen, wir haben denen auch versprochen, dass wir uns auch anschauen werden, was denn aus den Themen wird, also was wird aus den Projekten. Aber was wird auch aus den Themen, die wir an die FI übergeben haben?
Genau, das ist richtig. Wir haben ja unser Enddokument, also wir haben ein Dokument geschrieben, ja, digitaler Arbeitsplatz der Zukunft. Ist schon eine gute Lektüre, kann jeder mal reinschauen. Ist überall verfügbar auf der zentralen Informationsplattform, im Umsetzungsbaukasten, auf unserer Website. Könnt ihr da reinschauen und das haben wir übergeben an die FI Ende vergangenen Jahres, nachdem der Lenkungsausschuss die Ergebnisse abgenommen hat. Und die FI schaut sich jetzt im Januar, Februar, März mal an, was da insbesondere in Bezug auf die Themen Hardware, Software und Netzwerkinfrastruktur so drinsteht und hat uns versprochen, dazu ein Feedback zu geben, was sie denn für uns alle zukünftig tun kann, um eben all die Themen, die wir gerade eben besprochen haben, dann besser zu machen.
Das heißt, ihr schaut euch auch an, was sich die FI anschaut, was raus wird.
Genau, wir sind bald in Kontakt mit der FI, stehen da in engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und denke, dass wir da auch dann einen Schritt vorn.
Prima, das heißt, du wirst auch bei Talent nicht arbeitslos sein. Also mir fallen noch ganz viele Dinge ein. Und
ich bin mir sicher, was dir viel einfällt.
Okay, Thorsten, man darf hier viel Erfolg und ich bin sicher, das geht da auch ein ganzes Stück weiter. Vielen Dank für die Darstellung. Und auch zu unserem neuesten oder jüngsten Paket, nämlich zum Thema Cybersecurity, Cybersicherheit. Lukas Hof, wir kennen dich ja als einen der Treiber beim Thema Kundensicherheit im Banking, ne, besser bekannt unter dem Namen Safe. Und jetzt sattelst du noch eins drauf und übernimmst das neue Paket, das neue Erlebnispaket Cyberstrategie. Jetzt mal Hand aufs Herz. Als wir 2025 die PayPal-Probleme sahen und doch plötzlich das Vertrauen in die großen Player so ein bisschen gewackelt hat, was hast du da gedacht? Zum Glück hat es dich uns erwischt oder eher verdammt? Ist das der Weckruf für unser nächstes Projekt?
Und zwar, es war genau beides. Einmal, zum Glück hat das nicht uns getroffen, weil wir hätten auch ein Fall davon sein können. Unsere Prozesse sind auch nicht perfekt. Aber es war, ist natürlich auch ein Weckruf für uns alle gewesen, dass wir wissen, okay, der Markt ist sehr vulnerabel. Und was man ja auch bei dem PayPal-Fall gut gesehen hat, war ja, wie schnell und gut die Betrüger auch skalieren können. Mhm. Und das ist genau diesen Weckruf, den wir brauchen und den wir dann auch dementsprechend angenommen haben mit unserem Projekt Cybersecurity-Strategie, uns jetzt mal zusammenzusetzen und sagen, welche Mindestanforderungen brauchen wir als Sparkassenfinanzgruppe und nicht nur als Sparkassen, sondern wirklich die gesamte Sparkassenfinanzgruppe, welche Mindestanforderungen wollen wir einhalten und damit auch im Markt dann präsent sein.
Lass uns mal ganz zu Beginn auch glatt ziehen, wofür Cybersicherheit, wofür das Erlebnispaket eigentlich stehen soll, damit wir da keine Verwirrungen erzeugen. Du kommst ja nun aus der Ecke Safe, das ist ja auch irgendwie Sicherheit. Wo genau ziehst du denn jetzt so den Strich, die Abgrenzung zum Thema Cybersicherheit? Ist das nicht alles das Gleiche?
Also übergeordnet kann man das natürlich alles mit reinwerfen, aber wo der feine Unterschied ist, ist in Safe betrachten wir die Kundenperspektive. Also da die Betrüger, die durch Social Engineering unsere Kundinnen und Kunden in der Sparkasse angreifen und denen darüber Geld ablockt. In der Cybersecurity schauen wir uns eher unsere Häuser an, also die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur, die wir haben und die auch von Betrügern angegriffen werden können. Das in dem Fall dann meistens eher Hacker. Ich sag mal, das Standardbild, was man da so im Kopf hat, sind natürlich so Leute mit Hoodie, die im Keller sitzen und dann da irgendwelche Skripte abspielen wollen, um, unsere Zahlungsverkehrsinfrastruktur zum Beispiel anzugreifen. Aber das ist natürlich auch in einem sehr großen Format mittlerweile vorhanden, also dass da richtige Betrüger-Gangs auch unterwegs sind, gerade in der angespannten geopolitischen Lage, wo wir auch sind, sind da natürlich auch andere Interessen vorhanden, dass wir da auch sagen, wir brauchen eine starke Resilienz in unserer Gruppe.
Geht es in meinem Thema Cybersicherheit nur um Hacker, die Systeme angreifen, oder geht es da auch um andere Themen, die dazu führen können, dass unsere Systeme lahmgelegt werden können? Gibt es da auch Beispiele aus der Vergangenheit?
Wie du schon richtig gesagt hast, ist natürlich beides. Also wie schaffen wir es, eine resiliente Infrastruktur zu sein? Das kann natürlich der Angriff von außen sein, das kann aber auch ein eingespielter Patch sein, wie zum Beispiel bei unserem CrowdStrike, die halt eben auch durch ein Auto-Patch das dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Zahlungsinfrastruktur unter anderem bei Visa und auch bei ganz vielen Flughäfen, bei uns der BER, dann ausgefallen ist. Und das müssen wir logischerweise auch verhindern, dass wir wissen, okay, welche Updates spielen wir ein, welche können wir einspielen, welche müssen wir nochmal überprüfen. Und diese ganzen Thematiken auch mit beinhaltet.
Das war kurz, das war glaube ich 2024, ne?
Da genau, richtig.
Ein Update dazu geführt, dass die Systeme millionenfach nicht mehr
hochkommen. Lustigerweise ein Sicherheitsupdate war es und deswegen wurde das bei den meisten automatisch installiert.
Okay. Also es ist halt mehr als nur Angriffe von außen, sondern überhaupt die Sicherheit unserer Systeme, die Betriebssicherheit, habe ich verstanden. Willst du denn das Thema Cyberstrategie angehen für die Gruppe? Das hört sich für mich erstmal als sehr gewaltig an. Und ich würde fast denken, wie viel Zeit willst du dafür nehmen? 3 Jahre oder?
Genau, geplant ist es, das halbwegs schnell über die Bühne zu bringen. Und ich würde sogar sagen, sehr schnell, wenn man uns als Sparkassenfinanzgruppe anguckt. Das heißt, ich möchte erstmal ein kleines Kernteam aufbauen, bestehend aus DSGV und FI, dass wir da als FI, als unser großer IT-Partner, den wir in der Gruppe haben, diese Kompetenz aufnehmen und dann erstmal in dieses Strategiepapier einbinden und damit auch das Papier schreiben. Und der zweite große Step wird dann dementsprechend sein, dieses Papier in unsere Gruppe zu tragen und damit dann halt eben auch abzustimmen, sei es mit der DSV-Gruppe, sei es mit den Versicherern, sei es mit den Landesbanken und. Und dementsprechend dann um über unsere Gremien dazu dann zu kommen, dass alle sagen, hier haben wir ein Strategiepapier, hier haben wir unsere Cybersecurity-Strategie und an diese Anforderungen wollen wir uns auch alle in der Gruppe halten.
Okay, und das ist dann aber ein Zeichen, warum der ist kleiner als ein Jahr?
Der sollte kleiner als ein Jahr sein, angenommen, also geplant ist aktuell, das alles in 6 Monaten zu schreiben und dann dementsprechend in die Abstimmung zu gehen. Und das sollte hoffentlich alles schlank laufen, in meiner Vorstellung.
Okay, ich habe auch verstanden, hier geht es in erster Linie nicht um die FI, weil da würden ja alle sagen, das ist safe, obwohl wir nicht von safe reden, beziehungsweise die FI hat die Systeme gut im Griff, aber es ist schon der Anspruch, das übergreifend zu machen, also Richtlinien und Rahmenbedingungen festzulegen, die halt auch für andere Verbunddienstleister oder für Sparkassen eine Rolle spielen können. Hört sich ein bisschen an, wie das Vorgehen bei dem Cloud-Papier, was wir im letzten Jahr erarbeitet haben mit den Dienstleistern.
Genau, das Cloud-Papier gilt was bisschen so als Vorbild oder als ja Blaupause, wie man da vorgehen könnte. Und was halt eben auch wichtig ist, die Sparkassen halten ja schon sehr, sehr viel ein. Sei es durch DORA, sei es durch den Cyber Resilience Act und. Aber unsere Dienstleister fallen da teilweise nicht runter. Und deswegen müssen wir es halt eben schaffen, dieses Resilienzniveau, was wir bei den Sparkassen schon größtenteils erreicht haben, jetzt auch bei unseren Dienstleistern und Versicherern hochzuheben, dass wir sagen können, das ist das Level, auf dem wir alle unterwegs sein wollen in der Sparkassenfinanzgruppe.
Puh, das hört sich ja nach einem dicken Paket an. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es ist Ende des Jahres 2026, haben wir da mehr als nur 500 Seiten Papier oder schaffen wir es, das Ganze auch so zu erklären, dass es wirklich auch verständlich und umgesetzt werden kann?
Ziel ist natürlich, ein Hands-on-Approach zu haben. Das heißt, dass wir ein Papier haben, womit man in die Häuser gehen kann, in die Versicherer und die auch wirklich wissen, okay, was muss ich jetzt eigentlich umsetzen und nicht dafür dann nochmal einen eigenen Spezialisten einstellen müssten, um das überhaupt zu verstehen. Also auf einer, ich sag mal, hohen Ebene für das Verständnis und nicht so tiefgreifend gesagt, dass man sagt, okay, dieser Datenpunkt muss regelmäßig gewartet werden.
Jetzt dann doch zum Abschluss. Also eine Sache vermisse ich natürlich noch. Diejenigen, die das Projekt kennen, wissen, wir haben für jedes unserer wunderbaren Erlebnispakete auch ein tolles Akronym, also ein entsprechendes Akronym. Ich habe übrigens eine Idee für eins mitgebracht und da interessiert mich mal, wie deine Meinung dazu ist. Ich würde das Erlebnispaket gerne S-Trust nennen. Warum S-Trust? Na, steht für Sparkassen, Trust, Resilience and Unified Security Transformation. Findest du das auch so gut wie ich?
Immer geniale Ideen, die du ja an den Start bringst. Ich würde nur mit anmerken, dass eventuell wir ein Vorprojekt hatten oder sogar marktreif war und es eventuell nicht so gut am Markt ankam. Und diese Assoziation würde ich ungern bei unseren Sparkassen wieder wecken wollen.
Okay, du bist der Teilprojektleiter, der Erlebnispaketleiter, das ist auch gescheit. Und an der Stelle vielen Dank, Lukas. Viel Erfolg und wir kriegen das hin.
Vielen Dank.
Wir starten natürlich mit dem Hype-Thema des nächsten und der, ich weiß nicht wie viele nächsten Jahre insgesamt, nämlich mit KISPA. Und da habe ich mir die beiden Teilprojektleiter eingeladen, den Marius, den die meisten von euch eh schon kennen, aus dem Podcast und auch von anderen Formaten und auch den Matthias, der bisher erst einmal im Podcast war, aber den wir sicherlich noch öfters zu Gast haben werden. Und Matthias, mit dir fange ich auch an. Wie oft hast du eigentlich dieses Jahr gedacht, oh Mensch Leute, träumt nicht nur von so Themen wie dem perfekten KI-Berater und dem KI-Vorstand vielleicht, sondern lasst uns bitte erstmal die Basics machen.
Schon relativ häufig, aber grundsätzlich bin ich da so ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite man natürlich begeistert ist, wenn jede Woche irgendwie ein neues Tool rauskommt, eine neue Weiterentwicklung und wir gesehen haben, wie viel mehr möglich ist im Vergleich zum Jahresanfang, jetzt zum Jahresende 25 zum Beispiel. Was zum Beispiel Bild-Videogenerierung angeht. Und auf der anderen Seite muss man sich dann natürlich auch dem Reality-Check wieder unterziehen und sehen, wir müssen erstmal die Grundlagen legen, um dann irgendwann dahin zu kommen, um das, was alles möglich ist, auch wirklich für uns nutzbar zu machen.
Grundlagen ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil also wenn wir eins geschafft haben und wir haben viel geschafft im letzten Jahr, dann sicherlich auch die Transparenz über die KI-Themen in der Gruppe. Wir haben die KI-Landkarte. Und wir wissen jetzt auch, und das fand ich besonders spannend, wenn auch für viele Leute sperrig, wir wissen auch, was wir regulatorisch dürfen. Also den AI-Act auseinanderzunehmen und zu schauen, was die Sparkassen tun müssen, das war schon auch ein Brocken, den wir alle miteinander sehr gut bewältigt haben, vor allem Verdienst von Matthias. Aber Marius, wann meinst du denn, haben die Sparkassen im letzten Jahr verstanden, dass KI nicht nur ein Spielzeug ist?
Ich weiß gar nicht, ob es da so den Zeitpunkt gab im Verlauf des Jahres. Ich kann nur sagen, wir haben ganz viele Aktivitäten im Aspekt der AI-Adoption im letzten Jahr initiiert. Und das war eigentlich auch eins meiner Highlights, wenn ich so zurückblicke ins letzte Jahr. Und dieser Zeitpunkt kann sich vielleicht, wenn man danach fragt, weil man das messbar machen konnte, mit unserer Reflect-Umfrage nochmal untermauern. Wir machen zweimal oder mehrmals im Jahr so eine Abfrage, wo wir einfach schauen, wie stehen wir in der Sparkassenfinanzgruppe in den KI-Themen. Und gegen Ende des Jahres haben wir die letzte Abfrage gemacht und da hat sich schon gezeigt, dass wir über das Jahr durchaus den KI-Einsatz, die Nutzung von KI im Arbeitsalltag der Sparkassenmitarbeitenden durchaus positiv beeinflussen konnten und der auch angestiegen ist.
Und wenn wir aufs neue Jahr schauen, ihr habt euch ja viele Dinge vorgenommen und bei den Anwendungsfällen, und das interessiert ja die meisten von uns, auch Themen wie die Beraterassistenz im SKI-Pilot und die Embargo-Prüfung. Wenn ich jetzt mal so Richtung so der Vorstände schaue, die wollen ja immer wissen, was haben wir denn tatsächlich auch davon ganz konkret. Und falls wir einen Vorstand haben, der hier zuhört, was sagt er ihm denn, was ist mit diesen Anwendungsfällen? Sparen wir ihm damit Geld oder eher Nerven?
Also was wir auf jeden Fall mit beiden genannten Beispielen erreichen wollen, und das zeigen auch die Analysen, ist, dass wir halt manuelle Aufwände reduzieren. Also Dinge effizienter machen, damit auch natürlich eine Grundlage legen, dem demografischen Wandel zu begegnen, wo gerade Expertenrollen schwerer zu besetzen sind. Das gilt für beide Anwendungsfälle, also diese Steigerung von Effizienzen und dann aber auch gepaart mit einer erhöhten Beraterqualität zum Beispiel oder Beratungsqualität. Das sind so die Argumente, die auf jeden Fall für einen Vorstandsvorsitzenden, denke ich, sehr positiv sind.
Dann hoffen wir, dass das da auch ankommt. Und Marius, wir haben ja jetzt nicht nur bei CISPA die Anwendungsfälle im Fokus, sondern auch noch andere Themen. Wo siehst du denn da für 2026 die Schwerpunkte? Wo wollen wir da weiterkommen?
Ja, ich habe das ja gerade bei meinen Highlights vom letzten Jahr schon genannt, diese Aktivitäten rund um die AI-Adoption. Und ja, so ein Spoiler kann ich schon geben, da wird es weitergehen. Ja, wir müssen auch weiter daran arbeiten. Auch wenn die Trends positiv sind, haben wir da schon auch noch einige Defizite vielleicht. Und letztendlich ist es gut, ganz viele Aktivitäten und KI-Anwendungen zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bringen ganz viele KI-Anwendungen nichts, wenn die Mitarbeitenden es nicht nutzen. Und deswegen sind wir dran, im Projekt CISPA auch im nächsten Jahr weitere Maßnahmen da zu schaffen, also in diesem Jahr. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, so eine Art KI-Siegel für die Sparkassen, wo es so eine Art Kriterienkatalog gibt. Und wenn der durchgearbeitet wird, dann bekommt die Sparkasse dann ein Siegel, dass sie KI-fit sind.
Okay, was für eine Art von Siegel ist denn das? Ist das dann so ein Sticker für meinen Laptop? Finde ich natürlich ziemlich cool.
Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Wandert gleich mal ins Backlog. Nee, Spaß beiseite.
Weit nach hinten, ne?
Nee, im Endeffekt, wir sind jetzt ja am Anfang des Jahres. Wir haben erstmal so die Idee skizziert und wie es dann ausgearbeitet wird, passiert dann in den nächsten Wochen und Monaten. Das Projektteam, bestehend aus ganz vielen Sparkassen, schaut schon mit den Hufen, dass es endlich losgehen kann. Und dann machen wir uns Gedanken, wie das ausgestaltet werden kann. Es kann sicherlich auch ein Badge sein, der auf der Internetfiliale eingeblendet werden kann. Auch im Bereich der Arbeitgeberpositionierung ist es sicherlich für die Sparkassen auch attraktiv, nach außen zu signalisieren, dass sie sich mit KI-Themen beschäftigen.
Mhm. Jetzt sind wir im Januar 2026. Berlin liegt unter einer Schneedecke, unter einer wirklich dicken Schneedecke. Wenn wir jetzt 11 Monate weiterschauen und dann nochmal auf das Jahr zurückblicken, welches KI-Buzzword möchtest du bis dahin bitte nie wieder hören, Matthias?
Ja, das, was uns ja in den letzten Wochen oft begleitet hat, ist so alles rund um Agentic AI, KI-Agenten. Das ist ein Thema, das ist super wichtig und das wird uns auch weiterhin begleiten, aber so dieses Durcheinanderwerfen, dieses Wort, das alles ist irgendwie Agentic, obwohl es das vielleicht gar nicht ist, das würde ich mir wünschen, dass wir das so ein bisschen besser insgesamt im Markt sortiert bekommen. Mhm. Wo ist irgendwas eine Agentic AI, wo ist es ein Agentic Workflow? Genau, das wäre so meine Hoffnung.
Ist das auch das Thema, was dich bewegt, oder hast du noch ein anderes Passwort?
Völlig plus eins.
Okay.
Ich glaube, dieses ganze Thema rund um agentische KI ist einfach so als Passwort irgendwie zumindest bei mir im Alltag überall präsent. Und ich glaube, man muss halt immer einordnen, was denn wirklich auch sinnvoll ist, wo KI eine gute Rolle spielen kann und wo vielleicht auch andere technologische Lösungen gut helfen können. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht vernachlässigen, dass KI und agentische Workflows, wie auch immer, halt ganz viele Auswirkungen haben aufs Geschäftsmodell und auch solche Themen strategischer Natur, mit denen wir uns beschäftigen sollten in diesem Jahr.
Das heißt, wir werden auch KI stärker versuchen zu thematisieren im Bereich der Geschäftsstrategie?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen KI auf unser Geschäftsmodell haben wird und sind da auch in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns im DSGV, die Geschäftsstrategie machen. Mhm. Und das ist aber ein Baustein. Ich glaube, auch die Auswirkungen von KI auf Personalentwicklung, Personalthemen, Personalmanagement ist ein Baustein. Auch wie wir, das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, auch schon in sämtlichen Formaten mal angebracht haben, wie wir künftig in der Internetsuche stattfinden. Mhm. Alles unter diesem Thema Search Shift ist ein Thema, mit dem wir uns dann auch in diesem Jahr sehr intensiv mit beschäftigen sollten.
Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Ich wünsche euch beiden und uns allen viel Erfolg dabei und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Mal austauschen rund um die vielfältigen KI-Themen. Und vielleicht macht Marius dann gemeinsam mit Matthias dann auch mal eine weitere Staffel zum Thema KI als Podcast. Vielen Dank an euch beide.
Ja, guten Morgen, Frank. Ich sehe das erste Mal im neuen Jahr. Ich habe es zwar schon gehört, aber gesehen noch nicht.
Nein, vor allem, weil du ja noch im Urlaub bist und das zeigt ja auch deinen Einsatz für die Organisation. Olli, ich steig gleich mal ein. Du hattest ja auf dem Digitalgipfel, dem Europäischen, einen wirklich großen Auftritt auf der politischen Bühne. Sag mal, wie viel Spaß macht's eigentlich, wenn die Politik plötzlich merkt, dass die Sparkassen auch technisch und beim Thema Digitalisierung relativ weit vorne mitspielen?
Ja, also ich würde mal sagen, Spaß und vor allem Leidenschaft ist mit diesem Thema sehr verbunden. Und wenn man dann sieht, dass aus so einem Nischenthema, ja, was wir in irgendeiner Form vor vielen Jahren begonnen haben, plötzlich das wichtigste Digitalthema 2026 wird. Und das hat ja auch Minister Wildberger so proklamiert und auch öffentlich kommuniziert. Das wichtigste Digitalthema ist ein Thema, was du viele Jahre lang versucht hast, in der Organisation entsprechend zu platzieren. Vom Nischenthema, vom Thema, was massiv belächelt worden ist, vom Thema, was so oft gesagt worden ist, kommt sowieso nicht, hat keine Chance, ist es jetzt das wichtigste Thema des neuen Digitalministeriums, obwohl es da noch Cloud gibt, es gibt KI, es gibt so viele andere sehr wichtige und strategische Themen. Das beseelt einen schon mit einer gewissen Zufriedenheit und das stärkt natürlich auch die intrinsische Motivation 2026 mit diesem Engagement weiterzumachen. Und vielleicht erlaubt mir an dieser Stelle nochmal den einen Satz. Ich kann mich zwar persönlich individuell motivieren und für das Thema begeistern, aber wir wären ja in den letzten Jahren nicht so weit gekommen, wenn es nicht die digitale Agenda gegeben hätte, euch als Team und vor allem die ganzen Pilotsparkassen, die mit all den vielen Themen, kleinen Themen uns so supportet haben, dass die Menschen auch an so große Dinge wie die Audi Wallet glauben können. Ja, und dass ein Digitalministerium, was ja erst im Jahre 25 entstanden ist, auch an so ein Thema glaubt und es strategisch so positioniert, hat meines Erachtens, das klingt natürlich sehr selbstbewusst, auch damit zu tun, dass wir Sparkassen, wir in Deutschland, wir in Europa, aus Brüssel heraus, aus Paris heraus haben, auch gesagt haben als Privatwirtschaft, das ist etwas, an das wir glauben.
Jetzt waren wir ja so schnell, dass wir quasi für den Start am Ende doch zu schnell waren. Wir hatten ja eigentlich uns vorgenommen, bereits in diesem Jahr die Audi-Wallet-Funktion in die App Sparkasse zu integrieren. Und das läuft ja jetzt ein bisschen anders. Jetzt ist ja irgendwie das Motto State First, ne? Vorgegeben durch das Ministerium. Das heißt, die erste Iteration der Audi-Wallet soll auch die Staatswallet sein. Seien wir ehrlich, ein bisschen bremst uns das ja aus. Wie nutzen wir denn 2026 jetzt clever, so dass wir eben nicht nur Däumchen drehen und dann, glaube ich, 12 Monate ist ja jetzt die Zeit, auch dann in 12 Monaten auch endlich loslegen dürfen.
Also du hast die Frage ja mit einer durchaus negativen Konnotation gestellt. Ich würde das gerne in das Positive umdrehen. Punkt 1 ist, es wird weiterhin private Wallets geben. Ja, das war ja eine Fragestellung, die wir jetzt in den letzten Monaten, Wochen wirklich sehr intensiv diskutiert haben. Und es hätte ja dabei rauskommen können, es gibt gar keine privaten Wallets. Weil die Idee ist ja eine der Vorgängerregierung. Jetzt hat die aktuelle Regierung das bestätigt. Das ist erstmal ein sehr positives Signal. Deswegen würde ich das erstmal als gutes Ergebnis für das Jahr 26 mitnehmen. dass wir 12 Monate mehr Zeit haben, ist in so einer großen Organisation für uns meines Erachtens ein Vorteil. Warum? Weil wir ja natürlich mit der entsprechenden Abstimmung, mit der Größe unserer Organisation diese 12 Monate als Puffer gebrauchen können. Ja, also wir haben einfach die gleiche Zeit, nein, wir haben mehr Zeit, das Gleiche umzusetzen. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, wir lernen von der Staatswallet. Wir lernen ja von der Staatswallet. Die kommt raus am 2. Januar 27 oder Weihnachten 26, also de facto dieses Jahr. Dann können wir 12 Monate beobachten, was ist gut, was ist schlecht. Wir sind ja sehr eng vernetzt mit dem BMDS, mit dem BSI, sodass es da wirklich Inputkanäle in unserer Organisation gibt und jemand läuft vor und wir schauen, was ist gut, was ist schlecht und partizipieren davon. Ich finde das einen wirklich guten Vorteil. Und am Ende des Tages, neben diesen 3 Punkten, ist es ja so, dass es die Staatswallet ist. Wenn wir dann als erste oder als priorisierte private Wallet kommen, dann haben wir ja immer noch eine Pole Position. Ja, also es ist ja nicht so, dass uns die Staatswallet in irgendeiner Form was wegnimmt, weil sie wird ja nur ein gewisses Set an Möglichkeiten anbieten. Ja, die ganze Kombination aus Privatwirtschaft, Innovation und der entsprechenden ID-Wallet wird es erst, und das ist meine Hypothese, mit den privaten Wallets geben. Und wenn wir da als Erste dabei sind, dann sind wir auch nach 12 Monaten Wartezeit immer noch als Erste dabei und können schon dementsprechend das Beste beider Welten verbinden. Was für uns wichtig ist, ganz, ganz wichtig, und deswegen bin ich dir dankbar für die Frage, wir dürfen diese 12 Monate jetzt nicht so sehen, okay, dann fangen wir 12 Monate später an.
Ja, genau, wenn das wäre jetzt nicht meine Folgefrage gewesen.
Genau.
Also du drehst jetzt nicht nur, ich habe es ja gerade schon gesagt, nur Däumchen, oder wir drehen jetzt nicht nur Däumchen als Organisation 12 Monate. Da kannst du da noch ein paar Dinge zu sagen, wie nutzen wir denn die Zeit, außer dass wir jetzt beobachten, was da vielleicht auf Startseite passiert?
Also ich würde jetzt gar nicht so tun, dass wir die Zeitachse um 12 Monate verlängern, sondern wir tun so, als ob wir diesen engen Zeitrahmen haben, wie er ist. Und dann freuen wir uns nachher über die additiven 12 Monate und sehen diese 12 Monate im Grunde als Pilotphase, Family and Friends Phase, in irgendeiner Form zu schauen, dass wir risikomitigierend da reingehen. Und was ja parallel entsteht, wo wir sehr intensiv mitarbeiten, ist weiterhin die Architektur. Die Architektur ist zwar zu 90% fertig, aber 10% fehlen noch. Zertifizierungsschemata. Das heißt, dort werden wir uns sehr engagieren. Wie wird eine Wallet zertifiziert werden? Das ist noch nicht fertig. Das sind alles sehr starke Aktivitäten, die uns am Ende des Tages auch 26 begleiten müssen.
Okay, also das heißt, ihr habt durchaus genug zu tun. Das weiß ich natürlich auch. Und überhaupt in Epic und im Digitallabor geht es ja eben nicht nur um die ID-Wallet, sondern ihr seid ja auch, und das ist relativ kurzfristig, an einem anderen Thema dran, nämlich an der Altersverifikation. Was erwartet denn da die Sparkassen und ihre Kundinnen und Kunden in 2026?
Ja, Altersverifikation, ich glaube, wir haben ja in dem einen oder anderen Podcast schon darüber gesprochen, ist ein politisch hoch aufgeladenes und brisantes Thema. Wer die Presse über Weihnachten ein wenig verfolgt hat oder vor Weihnachten, hat ja mitbekommen, dass einige Länder schon erklärt haben, unter anderem Frankreich, sie wollen schon in 26 und ich glaube im Spätsommer mit entsprechenden Restriktionen für Jugendliche beginnen. Das heißt, das Internet, das Social Media wird nicht mehr so frei zugänglich sein, wie wir das heute kennen. Jeder darf alles und am Ende des Tages ist die größte Barriere, dass ich eine Checkbox klicken muss. Nein, wir werden Zeiten erleben, in denen halt wirklich die Hürden massiver werden, um unsere Jugend zu schützen. Und ich persönlich bin ein großer Freund davon. Da gibt es natürlich auch eine extrem, würde ich mal sagen, unterschiedliche Perspektive auf dieses Thema. Long story short, was wir in diesem Kontext machen, wir arbeiten zusammen mit Google an Piloten, zusammen mit der öffentlich-rechtlichen, also mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ARD, ZDF oder aber auch der Tabakindustrie, dass wir schon früh Altersverifikation mithilfe von Bankdaten anbieten können. Long story short, anstatt den Personalausweis nehme ich dann halt ein Login in ein Banking und kann dann entsprechende Altersverifikation in eine Google Wallet oder später auch in eine EU-ID Wallet hineinlegen. Und mit der kann ich mich dann zum Beispiel an der ARD Mediathek anmelden. Und sobald wir diesen Leuchtturm gesetzt haben und er funktioniert und nicht nur in Theorie oder auf irgendeiner PowerPoint-Folie, sondern für die Kunden und das für alle Sparkassenkunden, sondern wir wollen das ja über effizient direkt ausrollen, dann glaube ich, ich bin ein Freund von Hockeystick-Bewegung. Wir haben entsprechende Konzepte schon erstellt, wir haben eine FI dafür beauftragt, wir sprechen mit den Stakeholdern, Google ist unser Partner da im Wallet-Bereich, aber die Architektur, und das ist ganz, ganz wichtig, die wir da unterstützen wollen, soll, wir haben ja eben über die Audio Wallet gesprochen, soll Audio Wallet compliant und kompatibel sein, sodass nachher eine Google Wallet auch durch irgendeine andere Audio Wallet austauschbar ist. Das ist uns sehr wichtig und wir reden ja oft über Big Tech und böse Big Tech. Da arbeiten wir mit diesen Big Techs zusammen, dass wir eine Architektur schaffen, die europäisch standardisiert und vor allem kontrolliert ist. Und das ist auch das, woran ich glaube, das ist realistische Souveränitätspolitik. Es nicht ignorieren von Realitäten, sondern die Realitäten mit ins Boot holen und gucken, dass wir weiter am Steuer des Schiffes bleiben.
Ich bin vor allem persönlich gespannt, was uns im Digitallabor und Epic sonst noch alles so einfällt in 2026. Die Vergangenheit zeigt, dass wir auch teilweise sehr zeitnah ganz neue Themen von dir sehen werden. Und ich wünsche dir und uns dabei sehr viel Erfolg. Danke, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, Frank. Und vielleicht noch zwei Sätze zum Abschluss. Du weißt ja, ich will immer das letzte Wort, den letzten Satz haben. Das Wir ist ja die digitale Agenda. Das ist dein Team, unsere Abteilung, der DSGV, die Sparkassenorganisation, die Pilotsparkassen. Wir sind nur aus dem Digitallabor der Vernetzer und die Kommunikationsplattform. Das alles würde nicht funktionieren, wenn nicht jeder genauso viel Spaß daran hätte wie ich oder wie wir. Deswegen Digitallabor an der Stelle auch nicht überbewerten. Aber vielleicht derjenige, der einfach wie so ein Maulwurf versucht, durch den dicken Schlamm zu kommen.
Und das macht ihr ja großartig. Vielen Dank nochmal, Olli.
Dankeschön.
Hallo, Thorsten.
Hallo, Frank.
Thorsten, du bist ja sowas wie unser Link, der auf der Suche nach Zelda ist. Und Zelda, das wissen ja viele von uns, ist eine Abenteuerspielreihe. Und irgendwie ist der Kundenreisedatenbestand, der hinter Zelda steht, ja auch so eine Art Abenteuer im letzten Jahr gewesen, oder?
Frank, da hast du vollkommen recht. Das ist eine große Herausforderung gewesen, überhaupt mit der ganzen Thematik, warum gehen wir so ein Thema an. Zelda ist ja in Wahrheit die Suche nach der Prinzessin. Und du hast es schon richtig gesagt, Link ist der Held aus dieser Nintendo-Geschichte mit dabei. Wonach suchen wir genau? Also wir suchen nicht die Prinzessin, wir suchen Antworten. Wir suchen Antworten auf viele Erkenntnisse, die wir uns heute überhaupt gar nicht geben können in der Finanzgruppe, weil wir die Kundenreise datenmäßig gar nicht mit abbilden können. Das ist unsere wesentliche Herausforderung und die stellen wir uns. Und die sind wir angegangen. Und ich kann dir auf alle Fälle sagen, es hat geklappt. Es hat geklappt, Daten zu vernetzen, die Kundenreise mit abzubilden. Jetzt haben wir, und das ist der Eindruck, der natürlich noch mit bleibt, ne, vielleicht die umfassende Performance, um wirklich eigene Datenanalysen bei den Sparkassen mit durchzuführen. Da hakt es jetzt gerade noch. Aber schauen wir mal, was haben wir denn insgesamt erreicht? Wir haben eine Zielsetzung gehabt, in wirklich Daten zu vernetzen in unserer Gruppe. Das ist ein Thema, das habe ich in meiner aktiven Sparkassenzeit schon lange im Voraus oder viele, viele Jahre insgesamt mit versucht, in irgendeiner Art und Weise zu lösen. Und ich weiß, dass viele, die jetzt vielleicht zuhören, genau die gleiche Herausforderung kennen. Wir haben ganz viele verschiedene Daten in unserer Gruppe und die wollen wir miteinander vernetzen. Da wollen wir Antworten drauf finden. Das klappt überhaupt nicht. Das haben wir geschafft. Wir haben als nächstes geschafft, dass wir wirklich nahezu alle Sparkassen davon überzeugt haben, sich daran zu beteiligen. Und jetzt haben wir den Punkt, ne, die Performance noch so weit zu optimieren, dass die Sparkassen auch eigene Datenanalysen mit vornehmen können. Das ist der letzte Punkt. Das hat gerade noch die hohe Aufmerksamkeit. Und da bin ich zuversichtlich, das werden wir zukünftig mit unserem Partner FI lösen.
Gut, dann erzähl doch mal, Thorsten, was steht denn für 2026 an? Ich habe verstanden, die Performance-Optimierung, das heißt ja noch nicht, dass wirklich auch für alle der Kundenreisedatenbestand zu nutzen ist. Typischerweise haben wir sowas wie Verprobungen und Rollouts. Wie sind wir denn dafür dieses Jahr aufgestellt?
Für 2026 haben wir uns natürlich wieder eine ganze Menge vorgenommen. Und das zeichnet uns ja in der digitalen Agenda aus, dass wir wirklich uns immer ambitionierte Ziele mitsetzen und die auch in der Regel erreichen. Und das ist ja genau das Thema, was wir mit vorantreiben wollen. Also wir haben in den letzten Jahren, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, ganz viel Aufbauarbeit geleistet, die Grundlagen insgesamt geschaffen. In 25 haben wir die ganzen Sparkassen mit angebunden. Das werden wir jetzt noch bis Ostern 26 noch weiter mit vorantreiben. Aber das ist die Basis. Und deswegen völlig richtig, was machen wir jetzt genau damit?
Mhm.
So, und wir haben
was machen wir denn?
Wir haben die Zielsetzung, ja, dass wir tatsächlich jetzt die Erkenntnisse heben. Wir wollen auf der einen Seite zahlreiche Analysen mit durchführen, um wirklich erstmal die relevanten Fragestellungen unserer Gruppe zu lösen. Und da haben wir im letzten Jahr die ganzen Voraussetzungen technisch, das Weisungsgremium mitgeschaffen. Jetzt können wir wirklich die Ernte einfahren, die richtigen Analysefragen zu stellen, die wir brauchen. Und da arbeiten wir ja wirklich ganz eng und vernetzt mit den anderen DSGV-Projekten zusammen, insbesondere eben auch mit Vertriebsstrategie der Zukunft und mit Fideo, um da die Analysen mit durchzuführen.
Was sind denn das ganz konkret für Fragen, die wir beantworten wollen?
Ein sehr eindrucksvolles Beispiel ist dafür, dass wir bisher tatsächlich, wenn wir uns die App Sparkasse angucken, ja, das ist unser prosperierender Kanal, ne, da haben wir wirklich den Großteil unserer Kunden drauf und wir haben heute kaum Informationen dazu. Wie wird der Kanal genutzt und vor allem wohl in welchen Altersgruppen? Das ist ein Thema, was vielen bekannt ist, die App insgesamt mit einsetzen. Bisher haben wir reine aktive Nutzungen. Zukünftig können wir mit dem Kundenreisedatenbestand schauen, wie viele Logins haben wir genau über welche Altersgruppen, wer ist auf welchem Kanal mit unterwegs. Und das wirklich bundesweit. Bundesweit, je nach Regionalverband. Und dann noch können wir genau steuern, über welchen Kanal, über welche Tageszeit erreichen wir genau welche Altersgruppe, um das als eine anzusprechen. Und wir haben uns ja nicht umsonst den Namen Kundenreisedatenbestand gegeben. Deswegen die Kundenreise und wirklich die Analyse, ne, wie kommen unsere Kunden durch unsere Prozesse, wie erfolgreich sind sie damit und wo springen vielleicht unsere Kunden mit ab, wo haben wir wirklich noch Stellen, die wir nachbessern müssen, wo müssen wir die Prozesse insgesamt mit optimieren, da fehlen uns heute wirklich auch umfassend Daten. Vor allem bundesweite Daten, wie die Sparkassen das Ganze mit einsetzen, erstmal die Prozesse, dann natürlich, wie sie insgesamt mit performen und das können wir zukünftig nämlich damit feststellen und zwar auf Nettoabschlussdaten. Bisher ist es nicht möglich, wirklich die durchgängige Kundenreise mit zu tracken und zukünftig können wir genau sehen, aus welcher Kampagne ist genau welcher Abschluss mitgetätigt worden, wie kommen die Kunden dorthin und somit können wir steuern und zwar zielgerichtet steuern und nicht nur auf den blauen Dunst hinaus.
Das heißt, in Zukunft werden Expertenmeinungen, was wir tun sollten und wie wir es tun wollen, eher weniger und dafür schauen wir mehr auf Daten. Ist das so richtig zusammengefasst?
Also wir brauchen natürlich die Experten weiterhin. So, wir brauchen die Erfahrung. Das soll überhaupt gar nicht das eine durch das andere mit ersetzen. Und die Experten in den einzelnen Häusern, ja, insbesondere auch die Vertriebler oder auch Online-Vertriebler in den einzelnen Häusern, haben jetzt die Grundlagen, das Ganze mit anzugehen.
Dann, ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle im Podcast genauso formuliert, aber ich mache es bei dir auch nochmal. Hand aufs Herz, Ende 2026. Was glaubst du, sind wir dann soweit, dass wir den Kundenreisedatenbestand auch etabliert haben, dass die Sparkassen und die Analysedienstleister den auch nutzen können? Oder müssen wir noch mal ein bisschen länger warten?
Ich bin fest davon überzeugt, nach den Gesprächen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten dazu geführt haben, dass wir Ende 26 den Kundenreisedatenbestand nutzen können, Erkenntnisse daraus nutzen können und die Basis jetzt tatsächlich auch haben, nicht nur Sparkassen angebunden, sondern auch eigene Analysen mit durchzuführen. Aber ich möchte da natürlich klar Erwartungsmanagement machen. Die ganze Thematik mit Anbindung an Reporting-Systeme und das wirklich automatisiert mit einzubringen, das ist natürlich ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre noch mit beschäftigen wird. Aber die Grundlagen werden wir, und das müssen wir unbedingt, 26 gehoben haben.
Ein Mann, ein Wort. Also Link, ich glaube, du kommst der Prinzessin hoffentlich da näher. Und ich wünsche dir und uns auch dabei viel Erfolg. Vielen Dank, Thorsten.
Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Na, raucht euch auch der Kopf ein wenig? Wenn ja, nicht schlimm. Wir haben wirklich eine Menge vor. Große Themen, kleine Themen, auf jeden Fall viele Themen. Themen, die euch dabei helfen sollen, in der Digitalisierung voranzukommen. Deswegen haben wir auch einen kleinen Appell an euch. Begleitet uns dabei. Am liebsten natürlich aktiv. Gerne in den Sounding Boards, aber noch lieber in den Kernteams. Wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen. Helft uns dabei, auch in 2026 weiter voranzukommen. Mindestens so sehr wie die letzten Jahre. Ach ja, bleibt unserem Podcast treu
und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns natürlich auch über virtuelle Likes. In diesem Sinne, bis bald, euer Frank.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.